Hallihallo, ihr lieben Gartenfreunde, ihr Freunde der Natur und natürlich Verbündete der Wesenhaften. Wir werden heute wieder weiterlesen in den Büchern von Wolf-Dieter Stoll, denn wir haben ja eine neue Serie, die da lautet Wolf-Dieter Stoll, das Wesen der Pflanze. Heute soll es gehen um sein Buch, in dem er uns den Selbstversorgern viele wertvolle Hinweise und Tipps gibt. Das Buch heißt Mein Gartenwissen und er bringt uns hier viele interessante Informationen, unter anderem, wie wir jetzt im Frühjahr beispielsweise den Boden behandeln, um unsere Saat einzubringen oder auch schon die kleinen frisch gezogenen Pflänzchen oder aber wie stellt man selbst den Kompost her. Und welche Kräuter sind wichtig für oder gegen welche Zipperlein? Welche Fruchtfolge sollen wir einhalten? Klar ist ja, nicht jedes Jahr dasselbe Gemüse oder dieselben Kräuter an dieselbe Stelle, sondern es sollte gewechselt werden. Aber wie und wer ergänzt wen am besten? Wir haben ja hier in Kanada auch einen wunderbaren Gärtner und Permakulturexperten, den Leo Betschart, von dem wir hier auch schon viel lernen konnten. Und der sagt, vieles ergibt sich sogar von selber in der Natur, weil die Pflanzen zueinander finden, wenn sie sich ergänzen können oder sogar sollen. Also auch hier sollte man aufpassen und nicht gleich einfach alles herausrupfen, was sich da selber ansiedelt. Ja, und wir wollen mal heute anfangen mit der Bodenbearbeitung im Frühjahr. Wie soll man welche Erde warum umgraben, vorbereiten und vor allem die Einsaat, wie sollen wir die vornehmen? Also guter Hinweis, wir haben es jetzt Ende Februar, Anfang März und das ist natürlich die Zeit, wo man bereits die Keimlinge in die Erde geben kann, also die Samenkörner, die dann keimen sollen, in die Erde geben können. Am besten nicht draußen gleich, denn die Eisheiligen sind noch nicht absolviert, da kann es noch mal richtig kalt werden. Und überhaupt sollte man, wenn man wirklich etwas schon in der nächsten Zeit in die Erde geben möchte, unbedingt das Wetter beobachten, beziehungsweise in die Erde jetzt noch gar nichts geben, sondern erstmal in Töpfe, die man aber an sonnenreichen Stellen durchaus rausstellen kann. Direkt am Haus, auf Balkons, auf Terrassen oder direkt eben im Garten nahe dem Haus und vor allem eben an den Stellen, wo besonders schöner, starker Sonneneinfluss ist. Denn jede Pflanze will ins Licht. Und das soll ja auch unser Vorbild sein, sich ins Licht bewegen, dorthin strecken. Ja, und wir werden mal heute unter dem Kapitel den Boden aufbrechen, ein bisschen hineinlesen in das, was der gute Wolf-Dieter Stoll, den ich dankenswerterweise persönlich kennenlernen durfte, hier so an Empfehlungen gibt. Also er sagt, zu Urgroßvaters Zeiten war es keine Frage. Der Garten musste im Herbst umgegraben werden. Nur so entwickelt er eine gute Frostgare. Das heißt, das Erdreich wird durch den Frost schön krümelig und Unkräuter werden beseitigt. Mein Lehrer, der alte Arthur Hermes, bestand noch darauf, der Boden muss umgegraben oder gepflügt werden, um ihn zu chaotisieren. Er muss sämtliche Struktur verlieren, damit er empfänglich für die vom Winterhimmel einstrahlenden, ordnenden kosmischen Kräfte wird, die dann in die neue Saat und die Pflanzen übergehen. Von solchen Ideen ist man heute abgekommen, denn man hat erkannt, dass sich das meiste Bodenleben in den obersten Schichten befindet. In einem einzigen Esslöffel guter Gartenerde befinden sich Milliarden von Kleinstlebewesen, die alle Lebensfunktionen, Stoffwechsel, Atmung, Vermehrung, Ausscheidung vollbringen. Sie lassen die Nährstoffe zirkulieren, lösen Spurenelemente aus den Mineralien, puffern das Säure-Basen-Verhältnis, geben dem Boden ein gutes Gefüge, bauen alte, verwesende organische Stoffe um und stellen sie den Pflanzen zur Verfügung. Einige neutralisieren Schadstoffe, andere können den Stickstoff unmittelbar aus der Luft fixieren. Neben den Bodenbakterien, Strahlenpilzen, Pilzmyzelien und Algen befinden sich in der oberen Schicht im sogenannten Mutterboden Urinsekten, Springschwänze, Milben, Gliederfüßler und Regenwürmer als Teil eines hochkomplizierten Ökosystems. Also versucht man den Boden mit der Grabforke, einem Sauzahn, also ein Handgerät mit einem gebogenen Zinken, oder einem Kreil, also eine Bodenbearbeitungsgerätschaft mit klauenartig im rechten Winkel abgebogenen Zinken, zu lockern, ohne die natürliche Bodenschichtung zu stören. Im Herbst nach der Ernte wird also anstatt umgegraben der Boden gemulcht mit einer Mulchdecke, bestehend aus altem Heu, Laub, Stroh oder anderen organischen Material, wird er abgedeckt. Das schützt die wertvolle Humuskrume und füttert die Regenwürmer und die anderen Bodenorganismen, begünstigt aber leider auch Schnecken und Wühlmäuse. Im zeitigen Frühjahr entfernt man die Bodenbedeckung. Der Boden wird mit einem Kreil gelockert, mit Kompost und Steinmehl gedüngt, Saatrillen werden gezogen und eingesät oder die Setzlinge eingepflanzt, die man also vorher in den Töpfen vorgezogen hat. Wo der Boden sowieso sandig und locker ist und die Schnecken unter Kontrolle sind, ist das Nicht-Umgraben und Mulchen eine hervorragende Methode, den Boden zu behandeln. Bei uns kam das leider aber nicht in Frage. Der Boden war schwer, er tendierte zur Verunkrautung und die roten Nacktschnecken lauerten in ihren Startlöchern im Umfeld. Das Allgäuer Klima, wo Wolf-Dieter Stoll mit seiner Familie lebt, so schreibt er, ist hart. Der Schnee liegt lange und es dauert, ehe er aufwärmt. Da ist Mulch eher hinderlich, da er den Boden kühl hält. Also ist es ein alljährliches Ritual geworden, im Frühling mit der Grabforke den relativ großen Garten umzugraben. Das ist nicht nur eine gute meditative Arbeit. Dadurch bekomme ich auch die Unkräuter unter Kontrolle, die später die Saaten bedrängen und viel Zeit für das Jäten erfordern würden. Besonders die kriechenden Wurzelausläufer der Quecke und des Giersch, die dürren, schwarzen Rhizome des Ackerschachtelhalms und andere Überlebenskünstler bekommt man so in den Griff. Einige der Queckenwurzeln behalten wir, denn sie eignen sich sehr gut als harntreibender Tee. Getrocknet und gemahlen kann man sie auch in Notzeiten unter das Brotmehl mischen. Der Ackerschachtelhalm treibt wieder aus, denn seine Speicherknolle sitzt tief, ungefähr einen Meter in der Erde. Aber er wird wenigstens gebremst. Die Schachtelhalm-Rhizome sowie die frischen grünen Wedel sammeln wir sowieso. Als kieselhaltigen Tee oder als Badezusatz. Würde man eine Motorfräse verwenden, dann würde man mit diesen vitalen mehrjährigen Unkräutern noch gravierendere Probleme bekommen. Indem die Fräsemesser die Rhizome und Ausläufer zerhacken und zerkleinern, vermehrt man sie. Denn jedes kleine Stückchen entwickelt sich zu einer neuen, ebenso vitalen Pflanze. Auch wenn es stimmt, dass die Bodenflora durch das Umgraben gestört und teilweise geschädigt wird, dauert es nicht lange, bis sich das Bodenleben wieder voll entfaltet. Erst nach einigen Jahren, so schreibt Wolf-Dieter Stoll weiter, wurde mir klar, wie kühl der Boden und das Wetter hier sind. Freilandtomaten, Gurken, Portulak, Auberginen, Artischocke, Paprika, Chili, die meisten Kürbisarten und verschiedenen Sorten der Sommer- oder Winterkürbisse konnte ich getrost vergessen. Sie reifen nicht. Unter den Kürbissen sind es einzig die Zucchini, die tapfer ihre länglichen grünen Früchte hervortreiben. Den orangegelben Riesenkürbis pflanze ich mir dennoch jedes Jahr auf einen kleinen, mit Erde bedeckten Komposthaufen, in der Hoffnung, dass das Jahr einmal ausnahmsweise warm genug ist und er Zeit zum Reifen hat. Ich bin schließlich in Amerika aufgewachsen, wo der Riesenkürbis eine Art Kultgemüse ist. Ich will allerdings nicht unbedingt einen gruseligen Halloween-Kürbis schnitzen. Für mich ist der Hauptanlass, es mit Riesenkürbissen zu versuchen, dass man daraus den leckeren Pumpkin Pie, eine wunderbare amerikanische Kürbistorte, backen kann. Hier in Kanada ist das auch absoluter Oberrenner für viele Leute. Schmeckt übrigens köstlich. Aber, so schreibt Stoll weiter, leider muss ich fast jedes Jahr auf diese Delikatesse verzichten. Eigentlich müsste ich auch auf Zuckermais verzichten, aber mit viel Mühe und gärtnerischem Können gelingt uns der Anbau doch meistens. Da das Klima bei uns eher rau ist und die Wachstumsperiode so kurz, habe ich mich im Lauf der Jahre von den wärmebedürftigen Gemüsesorten verabschiedet und mich immer mehr auf robuste Kohl-, Blatt- und Wurzelgemüse konzentriert. Zu den Wurzelgemüsen gehören Karotten, Kohlrüben, Rettiche, rote Beete, Schwarzwurzeln, Steckrüben, Wurzelpetersilie, Wurzelsellerie und auch weniger bekannte wie Haferwurzel oder japanischer Knollenziest, auch chinesische Artischocke genannt, oder auch die Kerbelrübe, Klettenwurzel, Schinkenwurzel und Topinambur. Ich erzähle das nur, um deutlich zu machen, dass jeder Garten, jede Landschaft anders ist, was klimatische Bedingungen, die Bodenbeschaffenheit, die Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und dergleichen angeht. Deswegen ist es schwierig, pauschale Ratschläge zu geben. Der Gärtner sollte sich also weniger auf Bücher als auf seine eigene genaue Beobachtung und Intuition verlassen. Es ist wichtig für ihn, eine persönliche Verbindung mit dem Garten und der ihn umgebenden Natur herzustellen. Was die Länge, Breite und Gestaltung des neuen Gartens insgesamt anging, so hielt ich mich an die überlieferten Muster, die man häufig auch in Bauerngärten oder Klostergärten sowie in Schrebergärten findet. Unser Garten bedeckt eine dem goldenen Schnitt folgende rechteckige Fläche. Ein Hauptweg teilt diese in eine rechte und eine linke Hälfte. Rechtwinklig durchquert ein anderer Weg den Hauptweg, sodass sich ein Wegekreuz bildet. Am Kreuzungspunkt ließ ich ein kleines Rondell stehen, setzte einen Findling in die Mitte und pflanzte Blumen und Heilkräuter darum. Das sollte das Herz des Gartens sein, der Fokus. Hier stellte ich auch meine bunt bemalten Gartenzwerge auf. Ja, da möchte ich doch ganz gerne mal reingehen. Also die Idee, die Wolf-Dieter Stoll hier schildert, ist, in aller Form und mit allen Möglichkeiten tatsächlich eine persönliche Verbindung, Beziehung zu dem Garten herzustellen, tatsächlich mit einem Herzmittelpunkt, das eben Kräuter und Blumen umfasst. Und auch wir haben hier überall Gartenzwerge stehen mit den roten Mützen, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, aus dem Erzgebirge. Und die in allen Beeten bei uns ihren Platz haben. Und überall sieht man die roten Mützen leuchten. Und das ist nicht etwa, weil wir ganz schrecklich und unrettbar altmodisch und spießig sind, sondern weil wir den Wesenhaften damit zeigen, die ja zum Teil auch so aussehen, hier, wir wissen, dass ihr da seid. Und wir zeigen euch, dass wir euch hier gerne haben möchten. Und wir bitten euch herein in unseren Garten. Bitte seid mit uns, seid bei uns. Und das ist die Idee, die Wolf-Dieter Stoll hier eben auch so uns mitgibt, nämlich dieses Besondere herzustellen. Nicht so auf die Uhr schauen, ich muss im Garten da noch was machen, sondern wie einen Besuch betrachten, wie einen Besuch bei einem lieben Freund, mit dem man viel zu tun hat und viel zu bereden hat und wo ganz viele andere Besucher sind, mit denen man in Kontakt kommt. Und wenn es dann die Hummeln sind und die Bienen, die da rumsummen, auch die Schnecken, mit denen kann man auch reden und sagen, man kann schon mit denen reden und sagen, bitte geht woanders hin. Und ja, man kann natürlich etwas, was die Schnecken gerne haben, wie Salat oder so, kann man an eine Ecke im Garten pflanzen, die nur für die Schnecken ist. Also ihnen was abgeben. Oder was wir hier auch häufig machen, das habe ich von einer guten Freundin aus Tirol gelernt, die immer einen Teller fertig macht, auf dem Leckerheiten für die Wesenhaften sind, auch Kekse oder eben auch mal ein funkelnder Stein oder sowas. Also, dass man einfach mit ihnen im Austausch ist und ihnen auch zeigt, die ganze Wertschätzung und vor allem die Wertschätzung dieser Freundschaft, die man zu den Wesenhaften und Elementen, Naturelementen hegen und pflegen kann. Ja, wir wollen bis hierher heute gehen in den Vorbereitungen für einen Garten, wie man ihn anlegt. Und wir werden dann vielleicht, ja, er sagt jetzt hier noch gerade über die Gartenzwerge. Der sagt Stoll, Intellektuelle, die immer alles besser wissen, verspotten Gartenzwerge gern als spießigen Kitsch. Aber wer so denkt, ist wahrscheinlich selbst ein verkappter Spießer. Für mich sind diese seit alters her überlieferten Tonfiguren lediglich die Sichtbarmachung der ätherisch-seelischen Energien, die im Garten am Werk sind, jenseits der physischen Aspekte. Meine Gartenzwerge symbolisieren, dass der Gärtner um das komplexe Zusammenspiel verschiedener Einflüsse in seinem Garten weiß. Ein Garten ist nicht nur ein wissenschaftlich analysierbares System von berechenbaren mechanisch-chemischen Prozessen, sondern hier sind auch feinstoffliche und ja aus seiner Sicht seelische Kräfte am Werk. Ich würde so wesenhafte Kräfte nennen. Ein richtiger Garten sollte nicht nur Kalorien- und Nährstoffeinheiten liefern, sondern auch Lebensfreude. Auch der Gemüsegarten kann ein Ort sein, an dem die Menschenseele mit der Seele der Natur Zwiegespräche hält. Ja, und das sind wirklich wundervolle Ansichten, Erkenntnisse, die, glaube ich, nur wirklich wenige Menschen auch so ausdrücken können, wie der seit Kindesbeinen eng mit der Natur verbundene Ethnobotaniker Wolf-Dieter Stoll. Ja, und im nächsten Podcast werden wir dann weiter darüber sprechen, wie die Beete ausgemessen werden und auf was wir bei dem Einsehen achten müssen. Heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch allen, ihr Gartenfreunde, ihr Naturfreunde, ihr Verbündeten mit den Wesenhaften, einen guten grünen Daumen und eine wunderbare Planung bei eurem Garten. Gleichgültig, ob er klein ist oder mittel oder groß, gleichgültig auch, ob es Flächen sind, die ihr auf der Terrasse oder am Balkon anlegt. Alles egal. Ruft euch eure wesenhaften Freunde, seid mit Freude dabei und genießt es und tankt Kraft auf. Denn die gibt's hier üppig.